Ja, herzlichen Dank für die einleitenden Worte und überhaupt erstmal für die Einladung. Also heute wird es Hardcore-Biochemie, ja, was wir machen. Ja, Signaling, Pathway-Analyse. Nein, also wir versuchen das, oder ich versuche es, so rüberzubringen, dass Sie es hoffentlich verstehen. Muss dazu sagen, dass ich so einen Vortrag mit so einem Publikum eigentlich auch noch nicht hatte. Also schauen wir mal, wo uns das hinführt. Alzheimer sehen Sie, neue Wege in der Grundlagenforschung. Das heißt, wir fangen erst einmal wieder ganz früh in der Historie an, was schon sehr, sehr lange bekannt ist über diese Erkrankung. Und da fangen wir mit diesem Herrn an. Das ist der Herr Dr. Alois Alzheimer, ja, also Namensgeber der Erkrankung. Und der war tätig, ja, vor über 100 Jahren, so im Süddeutschen, insbesondere im Frankfurter Bereich, und hat sich, war eigentlich, ja gut, damals hieß es Irrenarzt, ja, heute würde man vielleicht sagen Psychiater oder Neurologe, und hat halt in der Klinik gearbeitet mit allen möglichen Fällen und hat halt irgendwann diese Patientin hier bekommen, die Sie hier ganz klein sehen. Die hieß Auguste Deter, und die kam zu ihm mit den Symptomen, die wir im Grunde auch heute noch so beschreiben für die Erkrankung, Morbus Alzheimer oder Alzheimer-Erkrankung. Und er hat sie dann zu Lebzeiten noch begleitet, also in ihren letzten Lebensjahren. Und sie ist dann verstorben und er hatte dann die Möglichkeit, sie eingehend zu untersuchen, also sprich in diesem Fall das Gehirn von dieser Patientin. Und Sie sehen hier ein paar Bilder, die er damals schon angefertigt hat. Er hatte also das Gehirn genommen und hat es präpariert, hat es in ganz feine, dünne Scheibchen geschnitten, so fein, dass er sie mit den damaligen Methoden untersuchen konnte, ja? Das heißt mit mikroskopischen Methoden. Und da hat er eigentlich die typischen Charakteristika, die wir so im Gehirn auch sehen bei den Patienten, sehr gut schon beschrieben. Das sehen Sie hier dargestellt und da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Ja, die Patientin, wie gesagt, hatte so die bekannten Symptome und man sieht hier mal so ein Schriftbild dieser Patientin, Schriftprobe von Auguste Deter, und sie war halt zunehmend nicht mehr in der Lage, ihren Namen zu schreiben oder auch die Stadt, in der sie lebt und so weiter. Hier sehen Sie das auch nochmal, also ein kleines Gehirnstückchen, ja, es ist vielleicht so 1 mal 1 Zentimeter ungefähr groß, eine dünne Scheibe, mit der Dr. Alzheimer damals angefangen hat, diese Erkrankung zu beschreiben. Er hat die damals als sogenannte miliare Härtchen beschrieben. Später wurden die als Plaques bezeichnet. Müssen entschuldigen, die Folien sind größtenteils in Englisch, weil ich jetzt nicht mehr in der Lage war, das noch alles zu übersetzen. Ich versuche es Ihnen möglichst gut auf Deutsch zu erklären. Also heute werden die als Plaques bezeichnet, oder man kennt das so generell aus der Presse, ja, als Ablagerungen. Amyloide Ablagerung hören Sie manchmal, Amyloid, Amyloid Beta. Letztlich meint das immer die typischen Ablagerungen, die man in diesen Gehirnen findet. Und das ist die Originalveröffentlichung von ihm von damals, also aus dem Jahr 1907. Und ja, damals hieß das noch hier Verein Südwestdeutscher Irrenärzte. Wie gesagt, das würde heute auch anders heißen. Und da schreibt er zum Beispiel, der klinische Fall, bot schon ein so abweichendes Bild, dass er sich unter keiner der bekannten, damals bekannten Krankheiten einreihen ließ. Anatomisch ergab er einen von allen bisher bekannten Krankheitsprozessen abweichenden Befund. Eine Frau von 51 Jahren, relativ jung, muss man sagen, zeigte als erste auffällige Krankheitserscheinung Eifersuchtsideen gegen den Mann. Gut, muss man sehen, ob das jetzt so das Hauptindiz ist. Bald machte sich eine rasch zunehmende Gedächtnisschwäche bemerkbar. Sie fand sich in ihrer Wohnung nicht mehr zurecht, schleppte die Gegenstände hin und her, versteckte sie. Zuweilen glaubte sie, man wolle sie umbringen, und begann laut zu schreien. Ja, also er hat es nicht nur nach dem Tod quasi pathologisch sehr gut beschrieben, sondern auch schon zu Lebzeiten das Erscheinungsbild dieser Erkrankung. Ja, wie sieht es denn aus zurzeit? Nicht ganz aktuelle Zahlen, bitte sehen Sie mir das nach. Wir hatten 2007 etwa eine gute Million Alzheimer-Fälle in Deutschland mit etwa 120.000 neue Erkrankungen pro Jahr. Und die Vorhersage, wenn denn nichts passiert, wenn wir die Erkrankung nicht verstehen, sieht so aus, dass geschätzt wird, dass wir bis 2030 etwa 2,3 Millionen Fälle haben, deutschlandweit, und weltweit bis ins Jahr, oder weltweit hatten wir 2006 26 Millionen Fälle, und die Vorhersage ist hier für 2050, dass wir über 100 Millionen dieser Patienten haben werden. Ja, also ein enormer Grund, hier was zu tun und hier auch in die Grundlagenforschung zu investieren. Und warum, das versuche ich Ihnen jetzt gleich ein bisschen näher zu bringen, warum ich denke, dass es wichtig ist, und ich hoffe, ich kann Sie auch überzeugen, dass das wichtig ist. So, fangen wir erstmal an. Wir haben hier ein sogenanntes gesundes Gehirn auf der linken Seite und rechts haben wir ein Gehirn eines fortgeschrittenen Alzheimer-Patienten. Sie sehen schon so direkt, ja, wir sagen makroskopisch, so im Gesamtüberblick, diese riesigen Unterschiede. Diese Hohlräume sind extrem vergrößert. Die Furchen im äußeren Bereich sind vergrößert. Und das ganze Gehirn wirkt einfach überhaupt nicht mehr annähernd gesund. Ja, Fachbegriffe können wir uns jetzt sparen. Wie gesagt, an sich sieht man das eigentlich direkt. Ja, egal, welchen Art, wie sich das Gehirn angucken. Hier ein anderer Schnitt, wo Sie quasi einmal so geschnitten haben, sehen Sie das auch. Extrem große Ventrikelräume, ja, das ist der Bereich, wo das Gehirnwasser verläuft, die normalerweise eher eine solche Größe hier aufweisen. Wobei, da muss man auch sagen, das ist ein ganz später Fall der Erkrankung, wo der Patient, die Patientin mit dieser Erkrankung wahrscheinlich schon um die 8-9 Jahre gelebt hat. So, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer. Wir hatten jetzt das Gehirn und wir machen es jetzt im Grunde so wie Dr. Alois Alzheimer damals. Das heißt, wir müssen, um die Erkrankung zu verstehen, einfach näher ran. Das heißt, wir müssen das Gehirn schneiden in viele kleine Scheibchen, so klein es geht, und müssen uns das dann runter ansehen auf zellulärer Ebene. Ja, das ist eine Standardmethode, die überall in allen Neuropathologien gemacht wird, wie sie auch für alle möglichen Tumorarten und alles Mögliche gemacht wird. Ja, das heißt, Sie haben letztlich einen sogenannten Gewebeschnitt, und diesen Gewebeschnitt, den packen Sie dann auf so einen Objektträger. Ja, einfach, das kann aus Metall sein oder das kann auch aus Glas sein. Gut, das sieht man jetzt hier nicht so gut, deswegen habe ich den anderen noch mitgebracht. Und stellen Sie sich also einfach vor, Sie haben eine ganz dünne Scheibe dieses Gehirns, dieser Gehirnprobe hier auf dem Objektträger liegen. Man kann natürlich erstmal fragen, ja, wo fangen wir denn an? Das Gehirn ist groß, ne? Gerade wenn man sich das so klein anschaut. Ne? Natürlich weiß man mittlerweile, in welchen Bereichen die Erkrankung besonders früh startet. Ja, das ist immer der sogenannte Hippocampus, diese Seepferdchenregion, die so eine gewisse Seepferdchenstruktur im Gehirn hat. Da weiß man, da geht es am ehesten los, und die Forschung konzentriert sich größtenteils auf diese Bereiche. Also jetzt haben wir so einen Schnitt und jetzt können wir den färben. Ja, und so hat man auch angefangen. Man hat den mit allen möglichen Farbstoffen, von denen man wusste, dass die irgendwie was spezifisch im Gehirn anfärben, die hat man da quasi drüber gebügelt und dann nachher geguckt, können wir irgendwelche Strukturveränderungen finden. Veränderung heißt natürlich immer, man muss es vergleichen mit einer entsprechenden, das heißt immer so schön, altersgleichen Kontrolle. Das sind letztlich einfach gesunde natürlich auch verstorbene Patienten, die aber geistig fit waren, die von denen aus irgendwelchen Gründen eben auch Probenmaterial zur Verfügung steht, und mit diesen hat man das dann verglichen. Und dann sieht man zum Beispiel hier auf dem linken Bild so ein typisches Charakteristikum dieser Erkrankung. Ja, diese Ablagerung hier in der Mitte, dieses diffuse Gebilde, diese Wolke, die wir als diese sogenannten Plaques bezeichnen und die auch schon Alois Alzheimer damals beschrieben hat. Sie sehen außenrum die Nervenzellen, ja, die sind immer ganz gut zu erkennen an ihren langen Fortsätzen. Ja, eine Nervenzelle, klar, die muss lange Fortsätze haben, ja, die muss auch in der Lage sein, meine Finger zu bewegen, und der Weg ist nun mal recht weit, also erkennen Sie immer an diesen langen Fortsätzen, dass es sich um eine Nervenzelle handelt. Und wenn Sie jetzt ein Alzheimer-Gen haben, dann sehen Sie hier in einem solchen Schnitt unter dem Mikroskop eine enorme Fülle dieser sogenannten Plaques, dieser amyloiden Plaques. Wie gesagt, Begriffe gibt es dafür viele. Das ist so das zentrale Charakteristikum, und man sagt auch das zentrale Hallmark dieser Erkrankung. Es gibt natürlich noch weitere, auf die gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Wir bleiben jetzt mal bei diesen Plaques, weil sie auch ohnehin das wichtigste Charakteristikum darstellen. So, ist im Grunde das Gleiche. Sie sehen auch nochmal einen solchen Gewebeschnitt auf solch einem Objektträger, wie vorhin gezeigt, anders angefärbt. Und Sie sehen schon, es ist eine gewisse Schwierigkeit. Die sehen immer ein bisschen anders aus, je nachdem, welchen Farbstoff man verwendet. Ja, sieht man hier mal so einen Plaque. Und man kann schon ganz gut erahnen, dass da offensichtlich irgendwas nicht mehr ganz, ganz normal ist. Jetzt haben wir, hier nochmal zurück.
Also nur kurz fragen, Tangles, ich meine nur so vom kurzen Schlagwort, was bedeutet das?
Ja, die Tangles sind ist das sogenannte zweite Charakteristikum der Erkrankung. Und der große Unterschied ist, das hier finden Sie außerhalb der Nervenzellen. Und die sogenannten Tangles finden Sie direkt in den Zellen drin, in den Nervenzellen. Ja. Es ist aber so, da ist man sich relativ sicher, dass man im Zuge der Erkrankung zunächst die sogenannten Plaques hat und die sogenannten Tangles, diese Ablagerung in der Zelle, eher nachgeschaltet sind. Ja, deswegen konzentrieren sich die meisten, natürlich nicht alle, aber die meisten konzentrieren sich auf diese amyloiden Plaques in der Forschung. Okay, jetzt haben wir quasi einfach nur eine Beschreibung. Wir haben die Erkrankung beschrieben, aber wir wissen natürlich noch lange nicht, wie sie entsteht. Und wenn wir das untersuchen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als noch tiefer heranzugehen. Wir hatten das Gehirn, reicht nicht. Wir hatten Gewebeschnitte aus dem Gehirn. Na gut, da können wir Färbungen machen, aber wir lernen noch lange nichts darüber, über den Mechanismus, warum diese Erkrankung entstehen kann. Und da gibt es mittlerweile natürlich extrem viele Methoden, die man benutzen kann. Und ich stelle Ihnen einfach nur kurz mal eine mikroskopische Methode vor, die wir zum Beispiel auch im Labor benutzen. Und wenn Sie so das Bild sehen, dann ist es erstmal ganz schön schwer, das Mikroskop überhaupt zu finden. Das sehen Sie im Grunde hier, ne, in diesem. Hier sehen Sie die beiden Okulare, wo Sie dann durchgucken, und die Probe mit Ihrem Gewebeschnitt oder was auch immer haben Sie irgendwo hier in diesem, da drin liegen. Ja? So ein Kasten drum gebaut, alles natürlich digitalisiert mittlerweile. Und mit einem solchen Mikroskop können wir nun herangehen, den Mechanismus der Erkrankung weitergehend zu untersuchen. Was Mechanismus eigentlich heißt, dass erkläre ich Ihnen gleich noch. Ich zeige Ihnen zunächst einmal ein Ergebnis. Ein Ergebnis direkt aus unserem Labor, das wir mit diesem Mikroskop gemacht haben und mit dem, was wir jetzt auch schon kennen, mit einem Gewebeschnitt eines Patienten, den wir jetzt allerdings extrem hochaufgelöst untersucht haben. Hochaufgelöst klingt furchtbar. Das heißt einfach nur, Sie gehen extrem nah an die Probe dran, gucken extrem ins Detail. Das heißt mit einer sehr hohen Auflösung an diesem Mikroskop. Und dann entstehen solche Bilder. Sie sehen hier erstmal nur eine blaue Punktwolke, so ungefähr. Das ist wieder das Ergebnis einer Färbung. ja, wie sie auch schon damals gemacht wurde. Und was Sie an den blauen Punkten sehen, sind die sogenannten Zellkerne. So, jetzt brauchen wir leider ein bisschen Zellbiologie. Ja? Was sind Zellkerne? Gut, wir alle bestehen aus Zellen, ziemlich viele. Das ist quasi die äußere Hülle. Wir machen mal einen Vergleich mit dem Auto, weil ich den auch gleich noch zeige. Also stellen Sie sich vor, jede Zelle entspricht einem Auto. Das ist quasi die äußere Hülle. Sie sitzen am Steuer, Sie sind quasi der Kern, der geistige Kern dieser Maschine, dieses Autos. Und dieser geistige Kern in der Zelle ist auch entsprechend der Zellkern. Das ist da, wo das Erbgut liegt, wo unsere DNA liegt. Und sehen Sie hier, was weiß ich, tausende von diesen Zellkernen, ja, also tausende Autos, und in diesen tausend Autos gibt es tausende von diesen Zellkernen. Und in diesen Zellkernen kann man jetzt noch bestimmte Sachen anfärben. Ja, also wieder Autozelle, Sie sind der Zellkern und in Ihnen können wir jetzt noch Sachen anfärben. Und das ist hier mal illustriert. Wir gehen jetzt mal immer näher ran an die Probe, immer näher ran, einen Ausschnitt. Und dann sieht man zum Beispiel, dass wir jetzt hier, haben wir so einen Zellkern. Ja, also das Gesamtauto wäre jetzt meinetwegen irgendwie so groß, das ist die Zelle. Und hier haben wir den Zellkern und da haben wir jetzt irgendeine Struktur angefärbt. Die hat was mit Alzheimer zu tun. Und das ist das Ziel des heutigen Vortrags, Ihnen zu erklären, warum diese komischen kleinen grünen Punkte etwas mit Alzheimer zu tun haben. Fragezeichen. Denn wir sind in der Forschung, wir können es nicht final beweisen. Es ist einfach eine Hypothese, der wir nachgehen. Also Zellkerne, Ort der DNA, die Schaltzentrale unserer Zellen. Kern. Und diese Strukturen müssen irgendeinen Namen geben. Und wenn man die sich noch weiter anguckt, dann sehen die aus wie kleine Fußbälle. Und kleine Fußbälle auf Englisch heißt Sphären, Spheres. Und da die im Kern sind, nennen wir die nukleäre Fußbälle, nukleäre Spheres. Okay, also nochmal die Reduktion. Gehirn, schön und gut. Gewebeschnitte, wo wir Färbungen machen können, wo wir die Ablagerung anfärben können, auch gut. Wir können die Erkrankung beschreiben. Aber reicht nicht, um den Mechanismus zu verstehen. Da müssen wir wirklich runter auf die Zelle, runter auf die Nervenzellen in dem Fall. Und die kann man mittlerweile sehr gut im Labor züchten. Da gibt es sehr elegante Methoden. Das ist eigentlich völlig unspektakulär. Sie können diese Zellen gewinnen, sowohl aus menschlichen Proben, aus Blutprobe, das ist mittlerweile über die Stammzellen alles möglich. Und dann können Sie die einfach in einer Kulturschale anziehen, ja, so wie Sie es hier auch sehen. Da sehen Sie, da ist immer so eine rote Flüssigkeit drin. Das ist letztlich einfach nur eine Zuckerlösung, damit diese Zellen, die brauchen natürlich auch Futter, ja, und die nehmen den Zucker aus dieser roten Lösung und leben davon und denen geht's an sich in der Kultur wunderbar gut. Die wachsen da drin. Und so können wir die super gut untersuchen. Jetzt sehen Sie einen Erwachsener, der hat, muss ich selber nachgucken, 10 hoch 14 Zellen. Also unser gesamte Körper, von Kopf bis Fuß, besteht ungefähr aus dieser Zahl an Zellen. Ja, das sind Nervenzellen, das sind Hautzellen, das sind Muskelzellen, das ist alles Mögliche. Und wir interessieren uns natürlich jetzt primär im Hintergrund Alzheimer für die Nervenzellen. Und wir sind wieder im Gehirn. Und im Gehirn gibt es natürlich nicht nur Nervenzellen. Ja, das ist schon ein ganz recht großer Anteil. Aber die Nervenzellen alleine, die fühlen sich nicht so besonders wohl. Die brauchen noch Hilfszellen, die es auch im Gehirn gibt, die sie auch ernähren zum Teil. Dann braucht es eine Art Gehirnfeuerwehr, wenn mal irgendwas passiert, ja, dass die helfen kann und den Brand quasi löschen kann, wenn mal eine Entzündung im Gehirn vorhanden ist. Das heißt, wir haben im Gehirn auch einen Wust von verschiedenen Zellen. Und die Nervenzellen sind nur eine Art davon. Also Sie sehen schon, es wird immer komplizierter. Wir müssen vom Gehirn auf die Schnitte, auf die Zellen des Gehirns und dann auf die einzelne Zelle, auf die Nervenzelle herunterkommen und in dieser Nervenzelle unsere Studien machen. Ja, und man fragt sich immer, warum kommt die Forschung so langsam voran? Aber das sind so die Gründe.
Obwohl doch die Plaques außerhalb der Nervenzelle.
Mhm, richtig, die Plaques liegen außerhalb. Wie passt das zusammen? Das ist ganz, ganz komisch, ja. Aber das können wir noch erörtern. Gucken wir erstmal weiter. Also wir haben hier so eine Nervenzelle mal dargestellt. Wie gesagt, die erkennen Sie meistens, das ist jetzt so ein Cartoon, ne? Also wie man sich das so vereinfacht vorstellt. Die hat einen ganz langen Fortsatz, so eine Nervenzelle, ja, bis in die Füße rein und so, und, was weiß ich, 2 Meter lang und daran immer sehr gut zu erkennen. Nervenzelle. So, jetzt erinnern Sie sich an das Bild vorhin mit dieser Punktwolke, mit dieser blauen Punktwolke. Da hatten wir was angefärbt und da hatte ich gesagt, das hat irgendwas mit Alzheimer zu tun. Und das war ja, wenn wir wieder an das Automodell denken, Auto ist die Zelle und Sie sind der Zellkern. Ja, und bei der richtigen Zelle ist im Zellkern eben die DNA, das Erbgut. Ja, so ein Bild kennen Sie vielleicht, da sehen Sie die Chromosomen, so wie sie im Zellkern in einer bestimmten Phase vorkommen. Ja, der Bio-LK muss jetzt wissen, welche Phase das ist. Genau. Na? Metaphase, Chromosomen, na? Da kann man die besonders gut sehen. Ne? Da sind die super kondensiert. Also, das, was Sie hier sehen, ja, ist hier drin. Hier haben wir das Auto. Hier sind Sie, hier ist die Steuereinheit. Und in der Steuereinheit haben wir nun die Chromosomen enthalten. Und auf diesen Chromosomen liegen unsere Gene. Und es wird noch komplizierter, denn wir haben nicht nur 1-2 Gene, wir haben so ungefähr 30.000 Gene, die irgendwie alle miteinander zusammenspielen. Und übrigens nur 300 davon sollen sich deutlich von der Maus unterscheiden. Habe ich vorhin gefunden, ich dachte, ich nehme das mal mit. Also nochmal, Gehirnschnitte, die einzelnen Zellen, die Nervenzelle, der Zellkern, 30.000 Gene. Nee, Mitochondrien sind so die Kraftwerke der Zelle, da kommt die Energie her. Ja, die würden Sie jetzt hier irgendwo finden. Die sind viel kleiner. Ne, die finden wir da. Die geben uns die Energie. Also, 30.000 Gene. Jetzt gibt's eine kleine Erleichterung, denn nicht in jeder Zelle spielen alle diese eine Rolle. Ja, das wird ja auch überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Wenn jetzt die Nervenzelle genauso 30.000 Gene handeln muss wie eine Hautzelle. Nur ein paar oder nur weniger als diese 30.000 Gene sind in den verschiedenen Zellen aktiv. Ja, in den Nervenzellen, da können Sie sich überlegen, ne, da wird viel aktiv sein, so mit Neurotransmitter, alles was so Verschaltung angeht zwischen den Nervenzellen. Und natürlich gibt's auch Gene, die Sie überall brauchen, ne, die quasi die Hülle Ihres Autos bilden von der Zelle, die quasi die Stahlträger des Autos bilden, die brauchen sie in jeder Zelle. Das heißt, solche Gene haben sie immer aktiv. Okay, hier haben wir den Vergleich. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben hier einen großen Kreis und das ist jetzt die Zelle und die entspricht einem Auto. In dem Auto sitzen Sie sind die Steuereinheit, Sie sind der Zellkern. Im Zellkern haben wir das Erbgut, die DNA. So, und jetzt machen wir Hardcore-Biochemie. Denn jetzt untersuchen wir quasi die kleine Antenne, die da oben rausguckt im Modell. Und diese kleine Antenne, die hat sehr viel mit Alzheimer zu tun. Modell der Zelle und die kleine Antenne habe ich Ihnen jetzt hier mal reingemalt. Die hat einen bestimmten Namen. Wir nennen die heute einfach mal nur A. Und die hat sehr viel mit Alzheimer zu tun. Nicht, weil sie mit A anfängt, sondern weil sie auch für diese Ablagerung bei Alzheimer verantwortlich ist und wahrscheinlich noch viel, viel mehr macht. Also Sie sitzen hier im Kern und jetzt wollen wir ja wissen, was hat dieses eine einzige Gen mit Alzheimer zu tun? Wie können wir das untersuchen? Und wir sind im Bereich Ja, dieses Wort Signalweiterleitung. All unsere Zellen funktionieren nur, weil sie irgendein Signal weitergeben. Ja, wenn ich zu Ihnen spreche und Sie hören das, dann geht das über Ihre Rezeptoren ins Gehirn. Es wird ständig werden Signale hin und her geschaltet zwischen allen Zellen. Und so ein Signalweg, furchtbar vereinfacht, zeige ich Ihnen jetzt mal. Und dieser Signalweg, der geht von der Antenne zu Ihnen, wo Sie am Steuer sitzen, zu Ihrer Steuereinheit. Ja, so als würden Sie quasi Radio hören. Auch da muss es irgendeinen Signalweg geben. Naja, und das sieht so aus. Sie haben da ein anderes blaues irgendwas. Ja, wir würden es jetzt Protein nennen, aber wir nennen das einfach jetzt mal F. Und dieses F bindet jetzt an die Antenne und dann kommt ein Radiosignal an und dann wird dieses F zu Ihnen transportiert irgendwie. Und Sie erleben das Musikstück und das erzeugt in Ihnen irgendwelche schönen Gefühle. Und das ist auch wiederum irgendeine Reaktion. Und schon haben wir einen ganz einfachen Signalweg. Ein Signal, was hier ankommt, wird in den Zellkern übertragen. Ja, das sind wirklich Proteine oder diese Bausteine, die in der Zelle wandern. Und das kann man auch sehen, das kann man auch sehr gut beobachten. Jetzt ist die Frage, warum ausgerechnet dieses APP, wo es doch, was habe ich schon gesagt, 23.000 oder 30.000 Gene gibt. Klar, das hat natürlich historische Gründe, weil man damals schon irgendwann erkannt hat, dass es irgendwie mit dieser Erkrankung zusammenhängt. Die Details dazu kann ich jetzt nicht alle aufhören. Ein paar kann ich nennen. Es gibt relativ selten erbliche Alzheimer-Fälle. Ja, normalerweise, wenn man im hochbetagten Alter daran erkrankt, dann ist es halt so ein alterstypischer, wir nennen das sporadisch, ja, sporadische Erkrankung. Es gibt aber auch die Fälle, die haben Veränderungen in ihrem Erbgut, also in ihrer Schaltzentrale im Kern. Ja, wieder Autozelle, Sie sitzen am Steuer, Sie sind die Schaltzentrale. Und da gibt es Veränderungen und die führen dazu, dass diese Menschen sehr früh an der Erkrankung leiden. Mutationen sind das. Mutationen, die sie in ihren Genen haben. Und zwar genau in diesem hier, genau in diesem APP-Gen. Ja, deswegen konnte man das schon relativ früh mit der Erkrankung in Verbindung bringen, weil man gesehen hat, ja, es gibt Familien, die erkranken mit Ende 30 an der Erkrankung. Dann hat man die untersucht, hat sich deren Gene angesehen und dann hat man gesehen, oh, die haben Veränderungen hier, genau in diesem A-Gen oder A-Protein. Und so ist man auf die gekommen. Und dann gibt es noch einen zweiten Hinweis. Dieses Gen, ja, wir haben 46 Chromosomen in jeder Körperzelle, ja, in ihrer Schaltzentrale. Und das liegt auf Chromosom 21. Und es gibt eine Erkrankung, die quasi den gleichen Namen trägt. Trisomie 21. Das heißt, die haben drei Kopien dieses Chromosoms. Das heißt, sie haben irgendwie mehr. Sie haben auch mehr von diesem Protein. Und auch diese Patienten, die Sie hier sehen, erkranken relativ früh an Demenz oder einem demenziellen Syndrom. Also auch wieder ein Hinweis darauf, dass dieses Protein bei der Erkrankung eine Rolle spielt. Was genau?
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt, Menschen mit Trisomie 21 neigen eher dazu, Alzheimer zu bekommen?
Ja, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt die sogenannten Mosaiktypen. Da hat nicht jede Körperzelle eine Trisomie. Ja, da kann das anders aussehen. Aber so an sich vereinfacht gesagt, ja. So, Chromosom 21, ja, ich habe keine Ahnung, welches das jetzt ist. Also irgendwo wäre jetzt dieses A-Protein auf diesem Chromosom drauf. So, bisher hatte ich alles nur in diesen Cartoons, ja, in diesem Automodell. Und, aber jetzt wollen wir wirklich mal dieses A untersuchen. Wir wollen jetzt exakt dieses APP-Gen untersuchen. BioLK, irgendeine Idee?
Gelernte
Gelelektrophysiologie, oh, das wird schon super methodisch. Ja, gutes Stichwort. Ja, wir denken mal ein bisschen vereinfacht. Wir müssen das erstmal irgendwie rauskriegen, ja, aus diesem ganzen Wirrwarr von Chromosomen. Und dann kommt dieses furchtbare Wort Klonierung. Ja. Ja. PCR-Methode, ja, genau, richtig. Das wäre exakt die Methode, die machen wir jetzt nicht im Detail, aber es gibt Methoden, da können Sie aus diesem Chromosom, auf dem wir 30.000 Gene haben, mit einer bestimmten Methode, die sich PCR nennt, ein bestimmtes Gen herausholen. Ja, okay, gut, das haben Sie dann herausgeholt, das können Sie tatsächlich isolieren, das ist ziemlich einfach sogar. Und da gibt's mittlerweile Kits, ja, die können Sie, also so Kits, Baukästen. Ja, gibt's Baukästen, da sind einfach verschiedene Proben drin, da sind so kleine Säulchen drin, das dauert eine Stunde vielleicht. Ja, dann haben Sie dieses Gen auf der Hand, diesen Mini-DNA-Abschnitt, der irgendwo hier liegt. Ja, und den haben Sie dann hier in so einem kleinen Tube, Gefäß vorliegen. Ja, da haben Sie unten eine kleine Flüssigkeit drin, ein bisschen Wasser und das ist quasi das Ergebnis dieser richtig PCR, das haben Sie dann darin vorliegen. Ja, okay, jetzt ist aber das Problem, naja, das ist ein Gen, aber wir können das ja nicht irgendwie sichtbar machen. Wir müssen irgendwas finden, dass wir dieses Gen quasi zum Leuchten bringen. Ja, wir könnten das radioaktiv markieren, klar, das kann man, Radioaktivität, klar, kann man nachweisen. Macht man natürlich nicht mehr ganz so gerne, ne? Noch eine Idee? Genau, Fluoreszenz. Das heißt, wir bauen uns da eine Glühbirne dran. Und die Glühbirne in der Molekularbiologie kommt aus diesem schönen Wesen hier, der Qualle. Ja? Die Quallen, die kann man anregen und dann leuchten die. Und dann ein bestimmter Abschnitt der Qualle natürlich nur. Ein sogenanntes grün fluoreszierendes Protein. Und das können wir tatsächlich relativ einfach da hinten rankleben. Und damit haben wir jetzt dieses Gen. Wir haben es natürlich ein bisschen verändert, wir haben es verlängert. Aber okay, wir können es aber auch sichtbar machen. Ja? Wir können über diese Grünfluoreszenz jetzt wieder im Mikroskop gucken, was macht dieses einzelne Gen, beziehungsweise präzise bin, müsste ich eigentlich sagen, Genprodukt, Protein. Aber wir lassen es mal so. So, und das machen wir jetzt. Wir hatten vorhin diese blaue Punktwolke, das waren die Zellkerne. Nichts anderes sehen Sie hier auch. Nicht mehr ganz so viele. Sie sehen diese bläulichen Punkte, das ist wieder der Zellkern. Sie sehen, das Gesamtauto ist ungefähr so groß und Sie sitzen am Steuer, das sind Sie, der Zellkern, wo auch dann die DNA vorhanden ist. Und hier haben wir jetzt einfach mal genau das gemacht. Wir haben uns dieses A-Gen genommen und haben es mit einem fluoreszierenden Protein aus der Qualle zusammengeklebt. Dann kommt es wieder aufs Mikroskop. Also alles immer auf so einem Objektträger nachher. Und dann sieht man jetzt, ja, okay, das ist ziemlich unspektakulär. Das ist irgendwie so überall verteilt, dieses Protein oder dieses Gen oder Genprodukt. Und das kann man jetzt auch für viele andere machen. Da sehen Sie auch ziemlich unspektakulär. Das ist irgendwie überhaupt nicht im Kern. Also das grüne Signal, auf das müssten Sie jetzt gucken. Ja, das blaue ist immer Ihr Zellkern, Ihre Schaltzentrale, also Sie im Auto. Und das grüne hier ist in dem Fall das, was ich damals als Antenne bezeichnet hatte. Ja, wo wir eigentlich dachten, das ist hier so, guckt hier nur so raus aus der Zelle, aber Sie sehen, ja, so ganz passt es nicht. Dann, das war im Grunde die Weiterleitung von der Antenne zu Ihnen, wenn Sie so wollen, das Kabel, was diese Signalweg macht, ja. Wir machen ja eine Signalwegsanalyse, also wie ein Signal weitergegeben wird. Und dann gibt's noch weitere Proteine. Und jetzt kann man damit spielen. Und zum Beispiel könnte man jetzt, wenn man diesen Weg, den habe ich hier nochmal ganz klein unten eingeklebt, das ist das, was ich vorhin hatte, diese Folie, wo man dieses Protein hatte, dieses Antennenprotein und dann dieses andere, was in den Zellkern geht und wo dann da drin irgendwelche Effekte entstehen, ja, wenn sie das Radio hören, wo dann in ihnen die positiven Gefühle aufkommen, wenn sie Musik hören. Das ist mein Effekt jetzt in dem Fall. Ja, und jetzt können wir mit diesen ganzen Komponenten mal spielen und so können wir im Grunde diesen Signalweg untersuchen. Und da zeige ich Ihnen jetzt einfach mal nur ein Ergebnis, nämlich wenn wir jetzt mal diese drei gleichzeitig in der Zelle untersuchen. Das heißt, wir müssen die ja sichtbar machen, das heißt, wir haben dieses Quallenprotein da dran geklebt und das machen wir jetzt im Grunde für alle und gucken uns die mal gleichzeitig in der Zelle an. Und dann sieht man zum Beispiel, dass sich das Bild vehement ändert. Wieder der Kern, wieder ihre Schaltzentrale im Auto. Ja, lassen Sie sich nicht irritieren, die Färbungen sind immer mal anders. Das ist mal in Rot, mal in Grün, je nachdem, was man so benutzt. Aber letztlich haben wir hier wieder so ungefähr unser Gesamtauto, die Gesamtzelle, die Schaltzentrale. Und das, was wir vorher gesehen haben, das im Kern war gar nichts los, gar nichts los, gar nichts los. Wenn wir jetzt aber ein bisschen spielen an dem Signalweg, dann sehen wir plötzlich, dass hier im Kern irgendwas entsteht. Ja, diese komischen Kernstrukturen. Gleiches Bild, einfach nur noch mal ein paar mehr von diesen Zellen. Und da sehen Sie im Grunde immer, hier zum Beispiel, das ist ein so ein Zellkern, wo Sie dann diese Strukturen haben. Ja, jetzt wissen wir zumindest schon mal, okay, wenn wir also mit den Komponenten spielen, dann kriegen wir also diese Signalübertragung offensichtlich besser hin. Ja, wenn wir quasi alle markieren oder mehr davon reinpacken in die Zelle, dann wird meine Signalübertragung von der Antenne zu Ihnen, die wird dann deutlich besser. Und dann kann man sich natürlich überlegen, was passiert jetzt weiter? Und das habe ich Ihnen einfach nur mal zur Illustration mitgebracht, damit Sie mal sehen, was so möglich ist. Sie sehen hier erstmal wieder das Gesamtauto. Hier ungefähr ist der Zellkern. Ja, hier fehlt mir jetzt die blaue Färbung, weil ich die aus technischen Gründen hier nicht nehmen konnte. Und dann haben wir diese Punktstrukturen im Kern, beziehungsweise Sie sehen jetzt schon, wir sind noch näher rangegangen. Ja? Gehirn, Gehirnschnitt, Zellen, einzelnes Gen. Und jetzt im Zellkern. Und wir gehen noch näher dran und wir sehen, dass wir die Struktur immer besser untersuchen können. Dass es gar nicht so einfach Punkte sind, sondern dass das so rundliche, donutartige Gebilde sind. Ja, und dann kann man sich zum Beispiel live angucken in den lebenden Zellen, was passiert mit denen. Das ist erstmal nicht so spektakulär. Man sieht nur, die wandern irgendwie hin und her in alle Richtungen. Und dann sieht man aber zum Beispiel manchmal folgende Effekte, wenn Sie sich jetzt mal auf diese drei hier konzentrieren. Wupsch, dass die miteinander verschmelzen. Also wir hatten, das ist jetzt alles Gleiche, nur meine Vergrößerung. Wir hatten den Signalweg von der Antenne vom Auto über das Kabel zu Ihnen. Dann haben wir in Ihnen quasi im Zellkern diese Strukturen. Und auch da geht es noch weiter. Die fusionieren miteinander. Und was dann passiert, das kann ich Ihnen nicht wirklich zeigen, weil es schwer zu beobachten ist. Ich kann es Ihnen nur sagen, die Zelle stirbt, nachdem das passiert ist. Das heißt, wir haben der offensichtlich ein Todessignal gegeben, dadurch, dass wir diesen Signalweg untersucht haben. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieses A-Protein aus der Historie schon mit Alzheimer assoziiert war, ja, über diese Mutationen, die es da gibt, Trisomie 21, sodass man daraus also schließen kann, dass dieser Signalweg, Antenne, Kabel zu Ihnen, in Ihnen ein Signal auslöst, das Sie vor dem Baum fahren lässt mit Ihrem Auto. Ja, Auto kaputt. Und erst wenn wir das wissen, wenn wir das so verstehen, diesen Signalweg, und wenn wir eindeutig zeigen können, dass der für Alzheimer eine Relevanz hat, dann können wir anfangen, den zu verändern. Ja, indem wir ganz gezielt dafür sorgen, dass zum Beispiel kein Signal mehr von der Antenne in den Kern übermittelt wird. Aber vorher müssen wir mal gucken, ob das auch wirklich Relevanz hat. Denn wir sind ziemlich weit weggekommen. Wir sind in den Zellen gelandet, in den Nervenzellen. Das ist an sich schön und gut. und haben da einen Mechanismus untersucht. Aber wir sind ziemlich weit weggekommen vom Menschen eigentlich. Denn im Menschen, klar, sind die Nervenzellen auch da, aber in einer ganz anderen Umgebung. Das heißt, wir müssen irgendwie wieder den Dreh zurückkriegen, dass wir diese Signalweiterleitung irgendwie auch im Alzheimer-Gehirn uns anschauen können, ob die da eine Relevanz hat. Und da zeige ich Ihnen zum Schluss einfach nur ein paar Färbungen wieder. Färbungen, wie wir sie auch am Anfang hatten. Wieder die blaue Punktwolke, wieder unsere Zellkerne, also Sie am Lenkrad, die Steuereinheit. Und dann kann man diese Strukturen, wir haben ja jetzt gesehen, im Modell, in unseren Zellen entstehen die im Kern. Dann kann man die auch tatsächlich anfärben. Wiederum in den Schnitten. Also wir gehen wieder eine Ebene höher, wir gehen in die Gehirne rein, wir machen uns Schnitte von den Gehirnen und machen jetzt wieder Färbungen, mit denen wir überprüfen wollen, ob unser Signalweg auch eine Relevanz hat für die Erkrankung. Und wenn man das macht, die Bilder sind jetzt nicht die besten, dann sieht man aber, dass man in den Alzheimer-Gehirn, was hier als AD, Alzheimer-Demenz bezeichnet ist, deutlich mehr von diesen Kernen hat. Jetzt muss man genau hingucken, das geht um diese feinen kleinen Pünktchen im Kern. Das wird hinten keiner sehen, das müssen Sie mir da hinten glauben, oder Sie kommen gleich nach vorne. Dass man in diesen Alzheimer-Gehirn deutlich mehr Zellen hat, Zellen, Schaltzentralen, nicht die gesamte Zelle, sondern der Zellkern, die für diese Strukturen positiv sind, während es in den Kontrollen, also das sind wieder die altersgleichen, verstorbenen Patienten, die aber geistig normal waren, natürlich findet man da auch welche. Ja, man darf nie so ein Schwarz-Weiß-Ergebnis erwarten. Auch da wird es diese Zellen geben, aber es geht um den enormen Unterschied, den man zwischen Kontrolle und Alzheimer-Patienten sieht. Und das gibt einen Hinweis darauf, dass dieser Signalweg, den man in den Modellen untersucht hat, mit allen möglichen Methoden der Klonierung, der Mikroskopie, dass dieser Signalweg tatsächlich auch eine Relevanz für das menschliche Gehirn haben könnte. Ist immer noch kein Beweis.
So. Ergebnisse?
Das sind hochsignifikante Ergebnisse. Sie sehen sogar hier die Quantifizierung, die jetzt hier gemacht wurde über, ich glaube, 15 Alzheimer-Patienten und 15 Kontrollen. Da sagen Sie jetzt vielleicht, oh, 15, was ist 15? Hört sich sehr wenig an. Jetzt muss man allerdings bedenken, wie viel Gewebe überhaupt verfügbar ist. Denn gerade in Deutschland, die Obduktionsraten in dem Bereich sind quasi gegen Null, sodass man sich mit diesen Fällen schon glücklich schätzen muss. Aber Sie haben absolut recht. Man müsste diese Signifikanz sicherlich noch an größeren Gruppen überprüfen. Absolut. Dieses Bild sehen Sie hier nochmal in der Vergrößerung. Da sehen Sie vielleicht diese roten Punkte. Auch hier sieht man auch wieder, wie schwierig das ist. Denn Sie sehen hier diese komischen Flatschen. Und man guckt immer direkt auf diese Flatschen erst. Das ist aber eine sogenannte unspezifische Färbung, weil auch das Gehirn Proteine hat, die von sich aus leuchten. Das heißt, auch hier muss man sehr gut mit Kontrollexperimenten arbeiten, um herauszuarbeiten, was ist wirklich mein Signal? Ist es alles? Sind es diese feinen Punkte im Kern? Oder ist das einfach ein Drecksignal, was es in diesem Fall ist, was ich Ihnen jetzt über andere Experimente auch belegen könnte? Ja, da haben wir Ihnen also unseren Signalweg von der Antenne des Autos weitergeleitet über mein Kabel in den Kern, wo das Signal vermittelt wird. Und leider war es jetzt so, dass das Signal in dem Fall zum Tod der Zelle geführt hat. Ja, wir sind im Kern gelandet, also in der Schaltzentrale, wenn wir ans Auto denken. Und der Kern hat an sich eine ganz andere Funktion. Ja, der ist für die Zellteilung wichtig. Wir finden das Erbgut da drin. Und so kann man eine Menge natürlich jetzt spekulieren. Und Sie sehen, man hat im Grunde nachher mehr Fragezeichen als vorher. Was da jetzt weiter passiert, denn wir haben das hier, wir haben den Zelltod, aber dazwischen muss es ja auch noch irgendwas geben, was auch wichtig wäre zu wissen. Denn je mehr wir diesen Weg verstehen, können wir anfangen, jetzt auch diesen Weg zu verändern. Ja, indem wir zum Beispiel irgendwie dafür sorgen, dass dieses Blaue hier nicht mehr in den Kern gehen kann. Ja, indem wir also hier irgendeine Medikamentenentwicklung vorantreiben, die das verhindert. Gut, damit bin ich mit meiner Zeit auch durch. Ich möchte Ihnen zum Schluss nur ganz kurz auch die Leute vorstellen, die das auch hardcore biochemisch im Labor machen. In dem Fall meine beiden Doktoranden, Katharina Kolbe und Hassan Bukhari, sowie mit meiner Arbeitsgruppe, die inzwischen auch ein bisschen größer allerdings ist. Und Sie können uns im Netz finden unter dieser Website. Bei Interesse jetzt natürlich Fragen stellen oder gerne auch später per E-Mail. Und ansonsten danke ich Ihnen erstmal bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Thank you.